Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext steht im Lukasevangelium Kapitel 1. Es sind die Verse 14 bis 25. Wir nehmen den 13. Vers noch mit hinzu. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel, und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Zacharias und seine Frau Elisabeth waren Menschen des Advent. Sie lebten also in der Zeit unmittelbar vor dem Kommen des Messias, vor dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und von daher können wir manches von ihnen lernen, als solche, die auch im Advent leben, vor dem zweiten Kommen unseres Herrn Jesus, des Messias in Macht und Herrlichkeit. Zacharias bedeutet, so haben wir am vergangenen Sonntag gehört, Gott gedenkt oder Gottes Gedächtnis. Und der Name seiner Frau Elisabeth hat die Bedeutung von Gottes Eid. Und wenn man nun beide Namen miteinander verbindet, dann kann man sagen, Gott gedenkt an seinen Eid. Er gedenkt an den Eid, den er Abraham und seinen Nachkommen geschworen hat. Und so hat es Gott gefallen, gerade diese beiden Menschen als besondere Werkzeuge zur Ausführung seines Heilsplanes im Blick auf Israel und die ganze Welt zu gebrauchen. Gott schenkte ihnen im Alter noch einen Sohn, Johannes den Täufer, der der Wegbereiter des Messias sein sollte. Und wie groß mag die Freude gewesen sein, als Johannes geboren wurde, von dem der Engel Gabriel prophezeite: Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Wir mögen sich alle darüber gefreut haben, dass Gott der Gott ist, auf dessen Wort man sich verlassen kann, der Gott, der Gebete erhört. Sie haben sich also nicht nur gefreut über den Sohn, der geboren wurde, sondern auch über die Tatsache, dass Gott Gebete erhört in wunderbarer Weise. Es war ja praktisch gar nicht mehr möglich, dass Elisabeth noch ein Kind empfangen sollte. Aber Gott tat das Wunder, wie er es ja immer wieder auch getan hat in der Geschichte des Volkes Israel. Gebetserhörungen gehören mit zu den schönsten Erfahrungen eines Menschen, der sich auf die Verheißungen Gottes stützt. Manchmal lässt allerdings die Antwort lange auf sich warten. Und das sind dann für uns Zeiten, in denen wir es lernen dürfen, auf Gott und sein Eingreifen zu warten. Es fällt auf, wie oft in der Bibel das Wort harren gebraucht wird, ganz besonders in den Psalmen. Harren, das bedeutet warten. Was betrübst du dich, meine Seele, heißt es zum Beispiel in einem der Psalmen, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, das heißt warte auf ihn, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also harre auf ihn. Das kommt der Augenblick, da wirst du ihm danken dafür, dass er dein Gebet erhört hat. Wir wissen nicht, warum Zacharias und Elisabeth so lange auf die Erhörung ihrer Gebete warten mussten. Es kann sein, dass Gottes Stunde einfach noch nicht gekommen war. Gott lässt sich oft viel Zeit in der Erhörung der Gebete seiner Kinder. Und die letzten Gründe kennen wir manchmal nicht. Das, was sein Herz so bewegt, warum er uns so lange warten lässt. Manches wird uns allerdings in der Bibel erzählt, manches können wir erkennen und wir dürfen lernen, geduldig auszuharren und wir dürfen lernen, uns zu fragen, gibt es irgendwelche Hindernisse? Irgendwelche Dinge, irgendwelche Blockaden in unseren Herzen, die Gott daran hindern, unsere Gebete zu erhören. Das gibt es also auch, dass da Sünde ist, die erst einmal aufgedeckt werden muss, die bekannt werden muss vor Gott, von der man gereinigt werden darf, für die man Vergebung empfangen darf, und dann ist der Weg frei für die Erhörung unserer Gebete. Das gibt es. Es gibt auch den Umstand, dass in der Himmelswelt, in der unsichtbaren Welt, Hindernisse da sind. Es sind ja gewaltige geistige Auseinandersetzungen in der Himmelswelt. Wir lernen das aus dem Propheten Daniel. Gott sagt zu Daniel, als du angefangen hast zu beten, als du angefangen hast, dich vor mir zu demütigen, habe ich dein Gebet schon erhört. Aber, und dann wird dem Daniel mitgeteilt, dass da in der unsichtbaren Welt ein Kampf stattgefunden hat zwischen Engelfürsten. Und erst als dieser Kampf gewonnen war zugunsten des Engels Gottes, da war der Weg frei, dass Daniel die Erhörung seiner Gebete empfangen durfte. Das gibt es also auch. In der unsichtbaren Welt spielt sich manches ab, vor unseren Augen verborgen. Aber wenn dann die Erhörung kommt, wenn die Hindernisse aus dem Wege geräumt sind, wenn Gottes Stunde gekommen ist, dann ist die Freude natürlich groß, wenn wir es endlich erleben dürfen, dass unsere Gebete sich auch sichtbar vor unseren Augen erfüllen. Bisher, so sagt der Herr Jesus, habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Was bedeutet das, wenn der Herr Jesus sagt, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen? Nun, das Erlösungswerk Christi war noch nicht geschehen. Wir können erst beten, und die Jünger konnten erst beten im Namen Jesu, nachdem der Herr Jesus am Kreuz für ihre Sünden gestorben war, nachdem er das Werk der Stellvertretung für die Jünger vollbracht hatte. Und so stützen wir uns in unseren Gebeten, wenn wir also beten im Namen Jesu, und das ist ja für uns nicht nur eine Floskel, das ist eine geistliche Wirklichkeit, wir stützen uns auf den Namen Jesus. Darin liegt unsere Vollmacht vor dem Thron Gottes, etwas von Gott erwarten zu können und zu dürfen und damit rechnen zu dürfen, dass Gott wirklich und tatsächlich nicht nur unsere Gebete hört, sondern auch er hört zu seiner Zeit, wenn seine Stunde gekommen ist. Also im Namen Jesu haben wir die Vollmacht im Gebet. Nicht in dem Ernst unserer Gebete oder nicht in unserer eigenen Frömmigkeit, die wir vor Gott geltend machen könnten. Herr, du musst mich ja erhören, ich bin so aufrichtig und ich bin so treu in der Nachfolge Jesu, sondern einzig und allein im Namen Jesu. Das ist allerdings erst möglich, um es noch einmal zu unterstreichen, nachdem der Herr Jesus am Kreuz und in der Auferstehung und seiner Erhöhung das Werk der Erlösung vollbracht hatte. Nun dürfen wir getrost im Namen Jesu beten, im Namen unseres Stellvertreters und wissen, Gott ist bereit, unsere Gebete genauso zu erhören, wie er bereit war, die Gebete seines Sohnes zu erhören, als er in dieser Welt war. Gebetserhörungen sind eine große Ermutigung für uns. Unser Leben sollte reich sein an Gebetserhörungen. Sie sollten dazu dienen, Gott Frucht zu bringen. Also das gehört nach dem, was der Herr Jesus gesagt hat, eng zusammen. Die Gebetserhörung und das Fruchtbringen für Gott. Er sagte im Johannesevangelium, Kapitel 15, in den Versen 7 und 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das heißt also, dadurch, dass Gott unsere Gebete erhört, wird für Gott Frucht gebracht und dadurch verherrlicht sich Gott. Also das Ziel unserer Gebete, das oberste Ziel unserer Gebete ist immer die Verherrlichung Gottes. Und wenn Gott, so wie hier auch bei Zacharias und Elisabeth, ein Gebet nach längerer Zeit erhört, dann ist das Frucht für Gott und Verherrlichung seines Namens. Das gehört also unbedingt zusammen. Unser Gebetsleben ist wichtig, um für Gott Frucht bringen zu können und um ihn dadurch zu verherrlichen. Ist das nicht zu viel versprochen, wenn der Herr Jesus hier sagt, ihr werdet bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Was ihr wollt, ist das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen? Nun, wenn wir als Erlöste unseren Weg gehen, als solche, die mit Christus gekreuzigt sind, das heißt, denen es nicht mehr in erster Linie um sich selbst zu tun ist, sondern deren Begehren auf Gottes Ehre und Verherrlichung ausgerichtet ist, dann prägt das unser ganzes Gebetsleben. Es prägt unser Denken, es prägt unsere Gesinnung, es prägt unseren Willen, es prägt unser ganzes Leben. Bin ich also auf Gott ausgerichtet und ist es mir das höchste und wichtigste Anliegen, dass sein Name in meinem Leben verherrlicht wird, dann prägt mich das in meinen Wünschen. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dann wirst du nicht in erster Linie Dinge begehren, die nur dazu dienen, um deine persönlichen Wünsche zu befriedigen, sondern es wird dir in erster Linie um die Verherrlichung Gottes zu tun sein. Und von daher wirst du es lernen, nach dem Willen Gottes zu beten. Du wirst also in der Bibel mehr und mehr erkennen, was dem Willen Gottes entspricht, was sein Herz bewegt, was seine Wünsche sind, worin er sich verherrlichen will. Und da kann ich immer wieder nur auf das Vaterunser hinweisen. Und da geht es um die ersten drei Bitten. Die anderen Bitten sind auch wichtig, aber diesen ersten drei Bitten untergeordnet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist Gottes Herzenswunsch, dass sein Name geheiligt wird. Ist es auch dein Herzenswunsch? Dein Reich komme, das ist Gottes Verlangen, sein Reich aufzurichten in dieser Welt, seine Herrlichkeit zu offenbaren, seine Macht zu offenbaren. Ist das auch dein Wunsch? Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, genauso wie er alle Zeit im Himmel geschieht, so auf Erden. Auch in meinem persönlichen Leben, dahin geht Gottes Verlangen. Ist das auch dein Verlangen? Seht mal, wenn es Gottes Verlangen ist, dann sollte es im Leben seiner Kinder, der Erlösten, derer, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, auch unser Verlangen sein. Und dann gilt uns die Zusage, was immer ihr wollt in euren Gebeten, wird Gott euch gewähren. Es sind Bitten nach seinem Herzen, es sind Bitten nach seinem Willen. Es kann nicht anders sein, Gott muss unsere Gebete erhören, weil sie seinem Herzen entsprechen, seinen Wünschen entsprechen und weil wir sie darbringen im Namen Jesu. Die Bibel berichtet uns von manchen wunderbaren Gebetserhörungen. Isaak betete um Fruchtbarkeit für seine Frau Rebekka und Gott erhörte ihn. Mose tat Fürbitte für sein Volk und Gott verschonte es. Mose betete um Sieg über die Amalekiter und Gott gewährte den Sieg. Samuel, der Beter, Elia auf dem Karmel, ein Hiskia in seiner Krankheitsnot, Nehemia und Esra, sie alle erlebten Gott als den, bei dem kein Ding unmöglich ist. Und wir dürfen uns einreihen lassen, denn das Gebet des Gerechten, und wir sind gerecht in Christus Jesus, das Gebet des Gerechten vermag viel in seiner Wirkung, so sagt Jakobus. Ja? Viel in seiner Wirkung, auf dass eure Freude vollkommen sei. Wir sollten uns also nicht darauf beschränken, darüber zu staunen, wie wunderbar Gott die Gebete unserer Glaubensväter und Glaubensmütter in der Vergangenheit erhört hat. Sondern wir sollten selbst solche sein, die mit der Erhörung ihrer Gebete rechnen. Aber ich sage noch einmal, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Egoismus unters Kreuz gebracht wird. Jakobus sagt es in seinem Brief, Kapitel 4, ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Es geht euch nur um euch selbst, um euer Ego. Das macht er ihnen zum Vorwurf. Zunächst einmal sagt er, ihr habt nichts darum, weil ihr nicht bittet. Ihr betet nicht darum. Beschwert euch also nicht, dass ihr nicht habt, dass ihr nichts bekommt. Unser himmlischer Vater möchte, dass wir ihn darum bitten. Das ist das eine. Und dann sagt er, prüft eure Motive, die Motive eures Herzens. Worum geht es euch in erster Linie? Um die Stillung eurer Bedürfnisse oder um die Ehre und Verherrlichung Gottes in dieser bestimmten Sache, um die ihr betet? Wichtige Sache. Nicht unter dem Gesetz, sondern unter dem Evangelium, unter der Gnade Gottes in Christus. Also wir sollten nicht nur staunen über Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind oder bei anderen passieren, sondern wir sollten selbst, ganz persönlich, selbst solche sein, die es erleben dürfen, dass Gott wunderbar Gebete erhört, auf dass unsere Freude vollkommen ist. Auch das gemeinsame Gebet ist wichtig, das wollen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, die erste Gemeinde kam zusammen zum Gebet. Vor Pfingsten befanden sich die Jünger und Jüngerinnen auf dem Söller in einem Hause. Und was taten sie? Sie beteten. Und als sie dort zusammen waren im Gebet, da kam der Geist Gottes über sie oder auf sie. Da goss Gott seinen Heiligen Geist über sie aus. Da geschah Pfingsten. Nun, ein einmaliges, heilsgeschichtliches Ereignis, Pfingsten. Und doch geschahen ähnliche Dinge dann später, Apostelgeschichte Kapitel 4. Sie kommen zusammen, nachdem die Apostel bedroht worden waren vom Hohen Rat. Sie kommen zusammen, um zu beten. Und dann kommt der Geist Gottes ganz neu über sie, erfüllt ihre Herzen und sie konnten ein frohes, mutiges Zeugnis vom Herrn Jesus abgeben. In dieser brenzlichen Situation. Gott bestätigte das damals durch Zeichen und Wunder. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Die Gemeinde Jesu kam zusammen zum Gebet, immer wieder aufs Neue. Und auch hier lesen wir das ja in Vers 10, Kapitel 1, Vers 10. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Zacharias brachte innen drin im Tempel das Räucheropfer. Und während er diesen Dienst verrichtete, betete die Gemeinde draußen, also das alttestamentliche Gottesvolk draußen, zu Gott. Das lief parallel. Zacharias fasste also in seinem Gebetsdienst praktisch die Gebete der ganzen Menge zusammen, brachte sie vor den Thron Gottes auf der Grundlage des Brandopfers. Darüber haben wir am vergangenen Sonntag gesprochen. Die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Also Gebetsversammlungen waren immer von allergrößter Bedeutung. Das einsame Gebet, ihr Lieben, ich will euch dazu ermutigen, viel zu beten. Ihr könnt nicht oft genug beten, oft genug den Herrn zu suchen. Das ist etwas Wunderbares, das sollte keine Pflichtübung für uns sein, sondern das sollte unser Herzensverlangen sein. Bestimmte Gebetszeiten am Tage. Und dass wir zwischendurch immer wieder den Herrn suchen, immer wieder nach oben schauen. Immer wieder auch ein Gebet sprechen, Herr, erbarm dich in dieser oder jener Situation. Das bedeutet also, ständigen Umgang zu haben mit unserem Herrn, der ja ständig in uns lebt, der ständig gegenwärtig ist und der möchte, dass wir das, was wir tun, für ihn tun, zur Verherrlichung seines Namens. Und dafür brauchen wir ihn. Und darum beten wir. Das sollte ein tiefes Verlangen sein. Einsam und auch gemeinsam zu beten. Also, Menschen des Advent, so könnten wir sagen, sind Menschen des Gebetes. Beten wir viel. Es gibt auch da letztlich kein Gesetz. Und doch lehrt uns die Bibel und lehrt uns auch die Geschichte der Gemeinde Jesu, sowohl des alttestamentlichen Gottesvolkes als auch der Gemeinde Jesu, dass da, wo viel gebetet wird, Gott seine Herrlichkeit offenbart. Es ist immer so gewesen. Das können wir einfach nicht so vom Tisch fegen. Und wir wollen uns ermutigen lassen. Und auch in unseren Gebetsgemeinschaften, ja, wie wunderbar ist das, wenn Leute kommen und miteinander beten, da ist einer eine Ermutigung für den anderen. Jeder, der kommt, ist eine Ermutigung für den anderen. Es ist auch hier im Gottesdienst nicht egal, ob du hier bist oder nicht. Es ist nicht egal. Es ist für die anderen, die mit auf dem Weg sind, immer eine Ermutigung, wenn du hier bist. Ganz egal, wie es dir im Augenblick geht. Es ist immer eine Ermutigung. Wir leben ja nicht für uns alleine. Wir sind ja der Leib Christi, sofern wir wirklich wiedergeboren sind. Und dazugehören, sind wir der Leib Christi. Und da gibt es kein Einzelgängertum, sondern da sind wir eingebunden in das Gemeinsame der Gemeinde Jesu. Und dazu gehört eben auch das gemeinsame Gebet. Lasst euch ganz neu dazu ermutigen, soweit es euch möglich ist, zu kommen. In dieses wunderbare Geschehen, was wir hier lesen, das uns hier berichtet wird, fällt allerdings ein Wermutstropfen. Es ist der Unglaube des Zacharias. Als der Engel Gabriel Zacharias die Mitteilung macht, sein Gebet sei erhört worden, sein Gebet um einen Sohn sei erhört worden, da glaubt er nicht. Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, jetzt kommst, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Er glaubte nicht. Das ist der Wermutstropfen, der hier hineinfällt in dieses wunderbare Geschehen. Schade, möchte man sagen. Offensichtlich hat Zacharias nicht mehr mit der Erhörung seiner Gebete gerechnet. Aber jetzt, wo der Engel Gabriel, ihm diese Mitteilung macht, jetzt hätte er doch, spätestens jetzt hätte er glauben müssen. Doch, er zweifelt. Er verharrt im Unglauben. In unserer Zeit ist ja der Zweifel fast salonfähig geworden. Es ist ja in, es ist modern, zu zweifeln. Eine absolute Wahrheit, etwas Zuverlässiges, etwas Festes scheint nicht mehr erstrebenswert zu sein. Alles ist relativ. Auch im Raum der christlichen Kirche. Und alles ist irgendwie unsicher. Das bezieht sich auch auf die Vorstellung, die der Einzelne hat von Gott. Es ist kein Problem, dass du eine ganz andere Vorstellung hast von Gott, als ich sie habe. Es ist kein Problem in unserer Zeit. Es herrscht da eine große Freiheit, so nennt man das, im Blick auf das Gottesbild, das die Einzelnen haben. Du denkst so über Gott, werde nach deiner Fassung selig. Ich denke anders über Gott. Das wird toleriert. Das ist dann auch in Ordnung so. Nur an einer Stelle gibt es einen Konsens. Da gibt es eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und da ist man sich einig im Blick auf das Gottesbild. Gott straft nicht. Gott ist kein Richter. Er übt kein Gericht. Nein, das darf nicht sein. Das will man nicht hören. Gott ist der liebe Gott. Gott tut immer nur Liebes. Katastrophen in dieser Welt haben mit dem lebendigen Gott nichts zu tun, gar nichts zu tun. Wie ich es mal hörte, dass in einer Radioandacht damals, als dieses schreckliche Erdbeben in Japan geschehen ist, Gott war nicht im Erdbeben, so hieß es da. Mit Bezug auf die Geschichte Elias, wir kennen diese Geschichte, Gott war nicht im Erdbeben dort in Japan. Also mit diesem Erdbeben hat Gott nichts zu tun. Und wenn Dinge geschehen in einer gottlosen Welt, die die Menschen aufschrecken sollen, zur Buße bringen sollen, das hat mit Gott nichts zu tun, bitte. Gott ist ein lieber Gott. Gott ist der Gute, der Barmherzige. Kein richtender Gott, kein strafender Gott. Strafe auszuüben, das überlässt man uns Menschen. Das dürfen wir dann noch tun. Ja, wir dürfen zum Beispiel Menschen ausschließen aus unserer Gesellschaft, weil sie die Ordnungen in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren, weil sie das Gesetz, das staatliche Gesetz, übertreten. Das dürfen wir wohl tun. Wir dürfen sie ihr ganzes Leben lang wegsperren, aber Gott darf sowas nicht tun. Eine Hölle gibt es nicht. Solch einen Gott haben wir nicht. Also da ist man sich einig. Völlig einig. Ansonsten darfst du denken über Gott, wie du willst. Ob du die Vorstellung hast, die der Islam hat, oder die der Buddhismus hat, oder das sogenannte Christentum, oder mach dir doch deinen eigenen Gott. Ja? Also etwas Zuverlässiges, etwas Absolutes, etwas, was für alle verbindlich ist, für alle gilt, im Blick auf das Gottesbild, das gibt es nicht. Und deshalb hält man die Heilige Schrift, die Bibel, auch nicht mehr für das Buch Gottes. Und von daher sind die Verheißungen, die Gott gibt, in der Bibel natürlich auch nicht mehr glaubwürdig. Aber für uns sind sie es. Und wir freuen uns darüber, dass wir hier eine Wahrheit haben, auf die wir uns absolut verlassen können. Ich würde sofort diese Kanzel hier verlassen, wenn ich nicht wüsste, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass ich mich absolut darauf verlassen kann, würde ich sofort meinen Dienst quittieren, egal welche Folgen daraus resultieren würden. Ich habe nichts anderes als das Wort Gottes. Darauf darf ich mich stützen und darf den Herrn bitten, Herr, gib uns das rechte Verständnis deines Wortes. Offenbare dich in deinem Wort. Als Hudson Taylor, dieser bekannte China-Missionar, vor vielen Jahren einmal einen Besuch machte hier in Deutschland, da sprach er auch vor Studenten, vor Theologiestudenten. Und die hatten dann natürlich auch einige Fragen. Und wir wissen ja, wie das ist mit der Bibelkritik, die Eingang gefunden hat. Gerade auch in der Theologie, im kirchlichen Raum, inzwischen auch im freikirchlichen Raum. Und sie hatten so einige Fragen. Und da hat er schlicht und einfach Zeugnis gegeben, dass es immer und immer und immer wieder in seinem Dienst für Gott, in seinem langen Leben, er war da schon alt, in seinem langen Leben erfahren durfte, dass das Wort Gottes, dass die Verheißungen Gottes absolut zuverlässig sind. Absolut. Tausende von Malen hat es erlebt, dass Gott seine Gebete erhört hat. Oder nehmen wir als anderes Beispiel einen Georg Müller. Und wie sie alle geheißen haben, auch die Unbekannten, ja, die erleben durften, Gottes Wort ist zuverlässig. Es ist beschämend, wenn wir an Gottes Verheißungen zweifeln. Und der Herr Jesus Christus hatte kein Verständnis für Kleinglauben oder gar für Unglauben. Er hat seine Jünger immer wieder getadelt, wenn sie nicht glaubten. Wo ist euer Glaube? Warum praktiziert ihr nicht den Glauben, den ihr ja grundsätzlich habt? Ja, sie waren ja schon in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Er hatte ihnen schon Glauben geschenkt. Warum praktiziert ihr ihn nicht? Warum wendet ihr ihn nicht an auf spezielle Situationen? Er tadelte seine Jünger wegen ihres Unglaubens. Nun, er hat ihnen trotzdem immer wieder geholfen. Ja? Das ist ja nun mal tröstlich für uns, aber keine Entschuldigung. Auch hier wird ja das Gebet des Zacharias und der Elisabeth, werden ja ihre Gebete erhört. Aber es geht doch noch um mehr in unserem Gebetsleben, wie wir es ja auch schon angedeutet haben. Es geht um mehr in unserem Glaubensleben, nämlich dass wir Gott durch den Glauben ehren, dass wir ihn dadurch verherrlichen und dass wir es vor der Welt bezeugen können, dass die Verheißungen Gottes Ja und Amen sind in Christus Jesus. Bei Abraham ist das der Fall gewesen. Wir wollen uns das einmal kurz anschauen. Im Römerbrief, Kapitel 4, eine wunderbare Stelle, die ich uns nicht vorenthalten möchte. Dort hatte Abraham seine Verheißung gegeben. Seine Nachkommen sollten so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer Kapitel 4, von Vers 18 an. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nicht zu hoffen war. Nicht zu hoffen war. Sie waren beide schon viel zu alt, um noch ein Kind zu bekommen. Abraham war 100 und Sarah war 90. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nicht zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Und jetzt kommt's, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das sind wunderbare Worte, die uns im Glauben stärken können. Er gab Gott die Ehre, indem er glaubte. Er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Dazu ist er auch in der Lage. Und so geschah es auch. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Bedenken wir, dass wir Gott zum Lügner machen, wenn wir seinem Wort nicht vertrauen. Wer ihm nicht glaubt, sagt Johannes, wer dem Sohn nicht glaubt, der macht Gott zum Lügner. Ist uns das eigentlich bewusst? Kleinglaube ist nicht zu entschuldigen, Unglaube ist nicht zu entschuldigen, sondern im Gegenteil, wir haben Grund, uns zu demütigen vor Gott und zu sagen, Herr, vergib mir, dass ich dir so wenig zutraue in meinem Glaubensleben. Vergib mir alle Zweifel, vergib mir alle Unsicherheit. Der Tadel unseres Herrn Jesus sollte eigentlich ausreichen, um uns zu demütigen. Wenn der Herr uns tadelt in seinem Wort, dann sollte uns das zutiefst beschämen. Sollte ausreichen. Hier bei Zacharias sehen wir, dass noch etwas hinzukam. Auch vor den Menschen wurde er gedemütigt. Er konnte plötzlich als sichtbares Zeichen seines Unglaubens nicht mehr sprechen. Vers 20, und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Und später, als er herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel, und er winkte ihnen und blieb stumm. Erst später, dann bei der Namensgebung seines Sohnes, wurde das Band seiner Zunge wieder gelöst. Halten wir also im Glauben fest an Gottes Verheißungen und geben wir Gott dadurch die Ehre. Und als letztes wollen wir bedenken, welch ein Segen auf der Versammlung der Gläubigen liegt. Wir haben das schon im ersten Punkt angesprochen. Während Zacharias im Tempel das Räucheropfer darbrachte, ein Bild für unseren hohen Priester Jesus, der sich an unserer Stelle für uns vor Gott verwendet, betete das Volk im Tempelvorhof und wartete auf Zacharias. Sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und dann merkten sie, dass etwas Besonderes geschehen war. Das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Welch eine Andacht! Und in welch einer freudigen Erwartung mögen die Menschen sich nach dem Gebetsgottesdienst auf den Weg nach Hause gemacht haben. Ich bin ganz sicher, da haben sie nicht über dies und jenes geredet, was ihnen Probleme bereitete, das dürfen wir ja auch tun. Aber da ging es um dieses Große, da muss etwas Gewaltiges gewesen sein im Tempel. Gott hat etwas vor mit seinem Volk. Und dann werden sie sich darüber ausgetauscht haben. Sie werden vor Ehrfurcht, werden sie stille gewesen sein, dann als sie zu Hause ankamen, um sich ihrem Gott auch zu Hause im Privaten zu nahen und ihn anzurufen, dann im gemeinsamen Gebet. Sie werden sich gesammelt haben, sich besonnen haben auf das Entscheidende. Und wie mag es solchen ergangen haben, die nicht dabei gewesen sind, ihr Lieben, die diese Gebetsversammlung versäumt hatten? Wie mag es ihnen ergangen sein? Wie enttäuscht mögen sie gewesen sein? Ist uns schon einmal der Gedanke gekommen, Gott könnte in unseren Versammlungen etwas Besonderes tun? Rechnen wir überhaupt noch mit dieser Möglichkeit? In welch einer Erwartungshaltung kommen wir zum Gottesdienst, kommen wir zur Bibelstunde, kommen wir zur Gebetsstunde? Nehmen wir als Beispiel einen Fußballfan. Das ist ja immer wieder das Paradebeispiel. Ja? Und ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit, wie das gewesen ist. Ein Wochenende ohne Fußball war für mich, das war für mich kein Wochenende. Ja? Es war für mich eine Katastrophe. Wie ist das? Eine Woche ohne Gottesdienst, ohne Bibelstunde, eine Katastrophe für dich? Wie steht es da mit uns? Wenn Fußballfans sich auf den Weg machen, in welch einer inneren Spannung fiebern sie dem Spiel entgegen? Manchmal bewegt sich schon Tage zuvor dieses Spiel. Und sie freuen sich darauf. Und wenn sie dann im Auto sitzen und es kommt noch zu einem Stau und sie müssen eventuell davon ausgehen, sie verpassen die ersten 10 oder 15 Minuten, das ist kaum auszuhalten, ja? Kaum auszuhalten. Wir merken, wie uns das abgeht in der Gemeinde Jesu, dass es uns an Heiligem Geist fehlt, ihr Lieben. Wir müssen nicht meinen, das, was wir erleben in unserem Glaubensleben, in unseren Versammlungen, das sei das Normale. Schauen wir in die Apostelgeschichte hinein, dann sehen wir, das ist nicht normal. Wenn man nichts mehr erwartet im Gottesdienst, wenn da keine Spannung mehr ist, keine heilige Neugierde im Blick auf das, was kommen wird, was Gott vielleicht ganz Besonderes tun könnte heute, an diesem Tag. Kommen wir noch auf den Gedanken, wir könnten wenn wir die Versammlung versäumen, etwas ganz Entscheidendes verpassen, ein besonderes Reden Gottes mit uns, eine entscheidende Wegweisung, eine Ermutigung, die wir unbedingt nötig haben, oder aber überhaupt ein überwältigendes Bewusstsein der Gegenwart Gottes, wie das zu Zeiten von Erweckungen immer wieder der Fall gewesen ist, dass Gott sich so offenbart hatte, dass man wusste, Gott ist gegenwärtig. Dass man das nicht nur theoretisch wusste in seinem Kopf, sondern dass die Gegenwart Gottes so spürbar war, dass man das existenziell als geistliche Realität wusste, Gott ist in unserer Mitte. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Könnte es nicht so sein, dass Gott sich in einer Versammlung offenbart wie nie zuvor? Könnte es nicht sein, dass er irgendwann etwas Bemerkenswertes tut? Pastor Wilhelm Busch rief einmal in einer Pfingstpredigt aus, wie sehne ich mich nach der Fülle des Heiligen Geistes. Und er war mit Sicherheit kein Schwärmer, ihr Lieben. Ja? Pastor Busch war kein Schwärmer, er war ein nüchterner Mann, gegründet in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes. Ist uns das eigentlich klar, dass es noch mehr gibt in unserem Glaubensleben als das, was wir bisher erfahren haben? Dass Gott unendlich viel herrlicher ist, als wir es bisher erkannt haben? Ist uns das bewusst? Wir sollten zu Gott flehen, dass er sich in unseren Versammlungen offenbart, wie es bisher nie der Fall gewesen ist. Nun, es gibt ja Kassetten und es gibt CDs, ihr Lieben. Und wir wollen das ja auch nicht geringschätzen. Wir wollen dankbar sein für die, die diesen Dienst tun. Und wir wollen dankbar sein für Kassetten und CDs, die wir nehmen können. Und dann können wir noch einmal eine Ansprache hören. Aber das ist kein Ersatz für den Besuch einer Versammlung. Es ist kein Ersatz. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, sagt der Herr. Das ist die besondere Verheißung, die er uns gegeben hat. Er will sich in unseren Versammlungen in besonderer Weise offenbaren. Denken wir nur an Pfingsten, als die Jünger im Hause zusammenfahren, wurde der Heilige Geist ausgegossen. Im Hause des Cornelius kam der Geist Gottes über die Versammlung, als Petrus ihnen das Evangelium verkündigte. Oder denken wir an den Beginn der ersten Missionsreise, als die Jünger zusammen waren, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Paulus und Barnabas zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und da beginnt die erste Missionsreise. Gott offenbarte sich. Als die Brüdergemeinde in Herrnhut im 17. Jahrhundert zusammenkam zur Feier des Heiligen Abendmahls, da kam es zu einer gewaltigen Erneuerung in der Gemeinde, einer Erweckung, deren Auswirkung bis in ferne Länder hinein zu spüren war. Es ist interessant zu lesen, in welch einer inneren Verfassung die Gläubigen damals am 13. August 1727 in Herrnhut zusammenkamen. Jemand berichtet, alle Leute, die an diesem Tage in Herrnhut beisammen waren, die waren mit sich selbst gar unzufrieden. Ein jeder war sich wohl bewusst, dass er nichts taugte, und in diesem Bewusstsein kamen sie alle vor den Heiland. Kommen wir so zum Gottesdienst? Ich hatte neulich eine Begegnung mit unserem Herrn, da wurde mir klar, alle, die hier zusammenkommen, sind besser als du. Das wurde mir plötzlich bewusst. Alle, die hier zusammenkommen, sind im Grunde genommen besser als du. Ihr Lieben, da sehnt man sich nach dem Sünderheiland, ja? Kommen wir so zusammen, haben wir mit Sicherheit eine Begegnung mit ihm, der am Kreuz für uns Sünder gestorben ist, der uns unendlich liebt, der uns an die Hand nimmt und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Es ist alles gut vor Gott. Er hat unser Verhältnis zu Gott in Ordnung gebracht durch sein Leiden und Sterben. Ist das nicht herrlich? Seine Gnade ist immer größer als deine und meine Sünde. Immer größer. Ihr Lieben, so lasst uns dankbar sein, dass wir noch die Möglichkeit haben, zusammenzukommen, um Gottes Wort zu hören, zu beten, singen, Gemeinschaft des Glaubens zu pflegen. Manche können das nicht mehr, wären doch so gerne dabei. Und in manchen Gegenden gibt es kein Evangelium mehr zu hören, ihr Lieben. Vermehrt, kein Evangelium mehr zu hören. Die Gläubigen dort würden jubilieren, wenn sie die Gelegenheiten hätten, wie wir sie haben. Lassen wir uns nicht durch Gründe, die vor Gott nicht gelten, vom Besuch der Versammlungen abhalten. Ich bin dankbar, einige haben wir unter uns. Nicht alle, muss ich sagen, nicht alle gehören dazu. Aber einige haben wir unter uns, die treu sind im Besuch unserer Versammlungen, die nicht gerne eine Stunde hier verpassen. Weder einen Gottesdienst, noch eine Bibelstunde, noch eine Gebetsversammlung, die gerne dabei sind, die gerne kommen in großer Treue, auch wenn es ihnen manchmal schwerfällt, die aber trotzdem kommen, auch wenn es keine Erweckungsluft ist, die wir im Augenblick hier haben, die aber trotzdem kommen, auch wenn es nur wenige sind, die aber trotzdem kommen, die einfach treu durchhalten und weiter beten und flehen zum Herrn um seinen Segen. Für die dürfen wir unendlich dankbar sein. Und die anderen, die dürfen doch auch noch kommen, ihr Lieben. Ja, die dürfen doch auch noch kommen, sollen durch diese Predigt, die sie heute hören, doch ganz neu auch motiviert werden und sich fragen, ist es nicht doch möglich, dass du kommst? Ist es denn nicht doch möglich? Nutzen wir also die Zeit, in der wir das Evangelium noch gemeinsam hören dürfen, rechnen wir mit der Gegenwart und dem Wirken Gottes in unseren Versammlungen. Und dann wird es auch bei uns immer wieder zu einem Lobpreis Gottes kommen, weil unsere Gebete erhört und Gott Großes an uns tut, wie auch Elisabeth es frohen Herzens sagt, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat. Amen.